1. Thessalonicher 5, 12 bis 28. War interessant, auf unserer Israelreise haben wir manche Gespräche auch immer wieder geführt und da war mir interessant, wie manche doch froh sind, wenn man ihnen ein bisschen hilft in die Bibel hinein. Und wir haben da festgestellt, dass heute bei vielen gar nicht mehr bewusst ist, das Lesen am Stück. Das Lesen am Stück in der Bibel ist ganz hilfreich, dass man einfach so etwas einmal entdeckt im Zusammenhang lesen. Das Picken ist gefährlich. Und so muss man im Zusammenhang ein ganzes Stück lesen. Und wir haben den 1. Thessalonicher Brief gelesen, um ein wenig in die Gemeinde von Thessalonich hineinzublicken, merken, wie aktuell das durch die Jahrhunderte immer wieder geblieben ist. Und jetzt geht's um die Grüße. Die Grüße sind in unseren Briefen immer ein bisschen Floskeln. Bei Ihnen, ich weiß nicht, wie Sie das machen, mit herzlichen Grüßen oder wie Sie das machen in treuer Verbundenheit oder was Sie da unten hinschreiben. Und das ist so schön, beim Paulus sind das so gefüllte Worte. Und er macht das wirklich herzlich, ohne dass das Wort herzlich vorkommt. Denn das kommt wirklich von innen heraus und er sagt auch wichtige Dinge noch, Ermahnungen und Grüße überschrieben. Wir bitten euch aber, liebe Brüder, erkennt an, die an euch arbeiten und euch vorstehen in dem Herrn und euch ermahnen. Habt sie umso lieber um ihres Werkes willen. Haltet Frieden untereinander. Wir ermahnen euch aber, liebe Brüder, weist die Unordentlichen zurecht. Tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig gegen jedermann. Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt allezeit dem Guten nach untereinander und gegen jedermann. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Den Geist dämpft nicht, prophetische Rede verachtet nicht. Prüft aber alles und das Gute behaltet. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig, für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft, er wird's auch tun. Liebe Brüder, betet auch für uns. Grüßt alle Brüder mit dem heiligen Kuss. Kennen Sie, was das ist? Wisst ihr nicht, was ist? Erkläre ich Ihnen. Also, ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass ihr diesen Brief lesen lasst vor allen Brüdern. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Wenn Sie es im Zusammenhang lesen, fällt Ihnen jetzt gleich auf, hier ist der Einschnitt zum vorigen Abschnitt relativ klar. Im vorigen Abschnitt erzählt der Paulus, man muss im Licht der Ewigkeit leben. Denkt dran. Also, das ist ganz schlimm, wenn man vergisst, dass mein Leben ein Ziel hat. Leben Sie jeden Tag, so wie es der Paulus im Kapitel 5, Vers 1 bis 11 schreibt, lebt im Bewusstsein, dass der jüngste Tag kommt. Lebt so, dass ihr jeden Tag euer Leben bereinigt im Licht der Vergebung Jesu. Und wisst, ich werde einmal vor Jesus stehen, der heller ist als tausend Sonnen. Und er kennt mein Leben und vor dem bin ich offenbar. Und jetzt soll ich auch im Licht der Ewigkeit merken, dass meine Tagessorgen um Essen und Trinken nicht das Wichtigste ist. Also richte ich auf die Ewigkeit ein. Denk jeden Tag dran, muss man sterben. Ich nehme nichts mit hinüber, wenn mein Leben hoch und alt wird, werde ich vielleicht 80. Aber dann ist auch eine Qual, bis man 80. Denk doch dran, man jeden Tag wieder ein Stück der Ewigkeit entgegen. Das war letztes Mal das Thema. Jetzt heute geht's drum, vergiss über den Blick zur Ewigkeit nicht deine nächsten Bezüge. Und beides muss ein Christ im Auge haben. Die Ewigkeitsbezüge, der Blick auf Wiederkunft Jesu, den Blick auf den jüngsten Tag, aber auch den Blick auf meine nächste Umgebung. Und wir leben in einem Umfeld, in einem Kreis, in den uns Gott hineingestellt hat. Und dort drin bewährt sich unser Christsein. Man sagt, das höre ich, das ist mir hoch, ist eigentlich nichts Besonderes, was da der Paulus sagt. Dann habe ich es nicht begriffen. Denn jede Zeit hat ihre Gefahren. Jede Zeit. Wir sehen immer wieder die Gefahren von den vergangenen Zeiten sehr gut. Zum Beispiel, dass in den 30er Jahren in Deutschland die Gefahr des Nationalsozialismus war. Ja. Und dann war die Gefahr, dass man im Kommunismus verfallen ist. Und dann war früher die Gefahr, dass man vielleicht zu militaristisch war. Dass die Leute freiwillig zum Militär gingen und stolz waren und so. Und dann war früher vielleicht, dass man die Arbeiter unterdrückt hat und uns nicht sozial gedacht hat im vorigen Jahrhundert. Und wir können immer aus der Vergangenheit die Fehler so klar sagen. Wenn wir einen Fehler unserer Zeit herausgreifen wollen, sagen, was ist für unsere Zeit heute das Gefährlichste? Ich sage es Ihnen freimütig. Dass wir alle bloß an uns denken. Wir sind individualistisch geworden. Und jetzt prüfen Sie sich selber mal. Es kostet Überwindung, heute Abend nochmal in so einem Saal zu sitzen. Sag mal, ich bleib von mir allein und bin für mich. Da bin ich doch erzählt von der Frau, die dem Peter Hane geschrieben hat, mein Mann ist tot, mein Hund ist tot, jetzt habe ich nur noch sie. Der Fernsehsprecher, nicht? Mein Mann ist tot, mein Hund ist tot, jetzt habe ich nur noch sie. Also das ist die individualistische Art heute. Da sitzt einer an vom Fernseher und das ist der letzte menschliche Kontakt, den man hat, den man kauft, aber bloß noch irgendwo im Supermarkt, wo es kein Gespräch mehr gibt. Früher hat es einen Metzger und einen Milchmann noch gehabt, wo man noch reden konnte. Sie wissen doch, wie schwierig das ist. Bei mir immer wieder, ich mache niemand Haustür auf, sagen mir die Leute. Es wird immer schlimmer. Oder dass die Leute sagen, ja, Kinder, gell? Man hat einfach an den menschlichen Bezügen keine Freude mehr. In der Familie, jeder, ich bin für mich und lieber für mich allein und ich ziehe mich zurück. Und passen Sie auf, das ist eine ganz gefährliche Zeit der individualistischen, des Rückzugs auf sich selber. Und ich brauche niemand, ich weiß sowieso, wie alles recht ist, wir können auch alle kritisieren, man schimpft über alle und so weiter. Man ist ganz in seine Burg eingeschlossen und da liegen dann ganz viele Nöte und Probleme. Plötzlich findet man nicht mehr heraus, man weiß auch gar nicht mehr, wie es draußen aussieht, man sieht sein Leben nicht mehr richtig. Ich versuche ja immer wieder, und ich danke Ihnen, dass Sie es auch vorher als Späßle versendet haben, rücke Sie doch vor oder gehe Sie aufeinander zu und drücke Sie mal Hand, spreche Sie mal mit jemandem, besuche Sie doch mal jemanden. Da muss man heute richtig aufpassen, dass man sich nicht so zurückzieht, oft natürlich auch unter wehleidigen Äußerungen. Ich habe so viele schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht, alle Menschen sind schlecht. Außer mir natürlich. Und so. Dann kann man sich so schön zurückziehen und sagen, ja, ich habe es so schwer heute. Und ganz, ganz große Not. Am Ende des 20. Jahrhunderts ist die individualistische Einsamkeit des Menschen. Und das wird in den reichen Ländern immer, immer schlimmer. Weil natürlich, da kann man sagen, ich kann Türen nicht mehr aufmachen, es passiert so viel Überfälle und so. Sicher, sehr gefährlich. Man kann immer in Versammlungen gehen, denn es ist so gefährlich, auf die Straße zu gehen und so. Und dann wird man immer weiter vereinsamt und immer kälter wird es um uns her. Und deshalb sind mir die Worte von dem Paulus ungeheuer aktuell. Er zeigt uns, wie wir jetzt in der Gemeinschaft, in der ganz normalen Gemeinschaft leben. Und dann ist das hochinteressant für unsere Zeit. Und er sagt zuerst, unterwirf dich Leitern. Das fällt uns nämlich schwer. Eine menschliche Gemeinschaft kann nur funktionieren, indem irgendwo wieder jemand Leitung hat. Schon einfach gut, man geht in den Hauskreis und sagt, da höre ich mal zu, ich akzeptiere es mal, ich bin dort und lass mich von einem anderen führen. Es ist im Leben immer wieder so, dass Gott uns beschenkt durch andere Personen. Wir dürfen mal zuhören, wir dürfen uns von anderen führen lassen, wir dürfen immer wieder Neues entdecken. Wir bitten euch, erkennt an, die an euch arbeiten und euch vorstehen. Wir haben ja heute eine besondere Krise in der Frage der Autorität. Natürlich meinen wir ja nicht dieses Zerrbild einer Autorität. Das macht man dann so mit Kaiser Wilhelm, Pickelhaube und so, dass man sagt, da muss man, die kennen ja die Zeit gar nicht, wie das wirklich war. So war es ja gar nicht beim Kaiser Wilhelm. Ich schätze den Kaiser Wilhelm auch der Zweite sehr. Ich bin historisch denkender Mensch und habe sehr viel schon als Schüler dort gearbeitet und habe gedacht, so, das war immer falsch dargestellt. Die Zeit war gar nicht so. Aber heute ist es so verbreitet, dass man alle Autoritäten in Frage stellt. Es ist ganz schwierig, ein Lehrer zu sein, in der Schule heute. Ist nicht leicht. Weil alles im Zeichen der Demokratie so ist, dass es im Grunde nur noch im Diskutierclub sein kann. Sie werden merken, Sie werden ganz viel empfangen, wenn Sie sagen, ich möchte mal hören. Also hier in so einer Hofacker-Konferenz, ich möchte mal wieder hingehen und hören. Mal anderes hören, Neues hören. Ich möchte mich ganz neu beschenken lassen. Man braucht ja auch wirklich wieder heute Kraft, um zu sagen, ich lese ein Buch. Ich möchte mal wieder hören. Da ist jemand, der mir was zu sagen hat. Und ich möchte mich da interessiere für einen Vortrag. Es geschieht eben nicht so, dass wir viel profitieren durchs allgemeine Diskutieren, sondern durchs Hören, die an euch arbeiten. Ja, was war damals los? Also genau das Gleiche. In der Thessalonicher Gemeinde musste es so gewesen sein, dass eben jeder gesagt hat, ich sag, wie es lang geht. Und der Paulus gesagt hat, es ist gut in einer Gemeinde und in einem menschlichen Organismus, dass manche Leute führen und leiten. Ich bin ungeheuer dankbar, dass wir in unserer Gemeinde so viel haben, die Verantwortung übernehmen. Die sagen, ich möchte in diesem Bereich mich verpflichten. Was ist es, wenn einer jeden Sonntag in einer Treue sagt, und ich bin in der Kinderkirche da? Wahnsinnig. Sagt, ich will dort dienen und das ist so viel wert. Oder ich mache meinen Hauskreis oder ich bin hier da und helfe an dieser Stelle. Das ist etwas an anderen Arbeiten, ein Amt übernehmen, eine Stelle ausfüllen. Und es befriedigt sie auch. Manche meinen, wir sollten es in unserer Gemeinde viel rigoroser machen, jedem ein Amt zuweisen. Ich habe immer ein bisschen, ich bin so komisch dort, ich kann so schlecht andere verpflichten. Ich meine immer, das müsste dann aus einem selber rauskommen. Sie sagen dann, ja, wenn einer mich gefragt hätte, dann hätte ich es vielleicht auch gemacht. Das kann ja sein, aber ich bitte Sie einfach, ich bin ein komischer Mensch und Sie sind vielleicht an dieser Stelle auch gehemmt. Ich sage nur, ich kann niemanden verpflichten. Ich habe noch nie einen aufgerufen, dass er im Chor mitsingen. Aber ich freue mich schon, wenn einer sagt, ich will dort der Gemeinde dienen, ich will ihr was singen, ich will ihr was sagen durch meine Botschaft, ich will ihr Verantwortung übernehmen, ich arbeite womit und tue einen Dienst. Es ist etwas Wunderbares, wenn man eine Verantwortung an anderen übernimmt. Und Paulus sagt, es ist auch wieder gut, wenn man sich unter Ordnungen stellt. Es ist ja heute so, am liebsten würden manche Christen selber ihre eigene Gemeinde gründen. Es fällt uns oft schwer, Traditionen zu entdecken. Der Reiber war uns auch mit der Tradition unserer landeskirchlichen Traditionen. Aber wir dürfen hineinwachsen in Traditionen, in Formen, die bewährt waren, die andere so gemacht haben, und dürfen das übernehmen und dürfen merken, dass uns Gott darin segnet. Erkennt das an, so schön, dass der Paulus sagt, die euch in dem Herrn vorstehen. Es gibt natürlich Leute auch, die uns bloß in ihrem eigenen Stolz vorstehen. Die brauchen wir nicht anerkennen. Das dürfen wir auch prüfen. Sind es Leute, die uns in dem Herrn Jesus vorstehen? Die uns als wirkliche, geistliche Personen einen Dienst tun? Und die euch ermahnen? Das ist mir wieder heute einfach eine Frage. Wir suchen immer wieder neue Bombole, auch im geistlichen Leben. Und sind wir bereit, Ermahnung anzunehmen? Sind wir bereit, uns korrigieren zu lassen? Oder sind wir eigentlich im Grund ganz fertig und erwarten nur eine Bestätigung? Ich denke, Gott hat so viel vor. Kann Gott überhaupt in unserem Leben uns noch Dinge zeigen, die wir noch nicht sehen? Es wird uns immer wieder etwa im Umgang mit anderen Kulturen in Afrika bei unseren Reisen deutlich, wenn wir mit Afrikanern sprechen über gewisse Schwächen. In Afrika gibt es immer wieder die Probleme, dass gewisse Ordnungen schlecht eingehalten werden. Das wirkt sich dann ganz verheerend aus im Umgang mit dem Geld. Ich habe neulich so Christen in Mosambik gesagt, das, was in der Bibel vom Geld drin steht, das hat er bloß für die Westliche gesagt. Das gilt nicht für die Afrikaner. Und so gibt es ja immer Stellen in der Bibel, die wir als Lieblingsstellen sehen oder andere, die wir rausnehmen und die wollen wir gar nicht hören. Und die haben wir schon längst auf die Seite gerückt. Und sind wir wirklich bereit, uns von dem Herrn korrigieren zu lassen? Auch durch unangenehme Worte, die uns aufregen, die vom Herrn kommen. In der Bibel, die wir lesen, zur Kenntnis nehmen, denen wir uns stellen. Die euch in dem Herrn vorstehen und ermahnen. Habt sie umso lieber um ihres Werkes willen. Also ganz schlimm ist, dass wir heute alles nach der Sympathie beurteilen. Mögen wir rein oder nicht. Das ist ja ganz klar. Wir haben ja unsere Art, wie wir Freundschaften schließen. Der eine sagt uns mehr zu, der andere sagt uns weniger zu. Wir haben das Bild. Ich weiß nicht, woher wir dieses Bild haben, dass wir auf einen gewissen Typ von Menschen besser anspringen. Sonst würdet ihr alle Ehepaare gleiche Person heiraten. Also alle Männer, die heiraten, gleiche Typ von Frau. Wir haben ganz verschiedene Typen, was wir wollen. Aber auch in den menschlichen Freundschaften gibt es Sympathie und Antipathie. Wir tun bei manchen Menschen besonders schwer, dass uns jemand auf die Nerven fällt. Der hat so eine Art, die ist uns unsympathisch. Und andere gefällt uns besonders. Diese menschlichen Gefühle dürfen in einer Beziehung der Gemeinde nicht die Beherrschenden sein. Überhaupt nicht. Ob uns jemand sympathisch ist oder nicht. Wir sollen jemand lieben, um des Werkes willen. Und da müssen wir es fertig bringen, dass wir alle lieben können. Auch Menschen, die uns von unserer Art her gar nicht lieben. Und da müssen sie sich mal auch bemühen und gucken, wie können sie das machen. Sie werden beschenkt durch jeden einzelnen Menschen, weil in einer Gemeinschaft, in der Gemeinde, also alle von Gott her einander geschenkt. Das ist eine ganz wunderbare Sache. Habt sie umso lieber um ihres Werkes willen. Weil sie was tun und weil sie euch beschenken. Sie sind ja im Namen Jesu da. Ich halte es für ganz toll, dass wir das heute Abend haben mit diesem Wort von der Bruderschaft und von der Gemeinschaft in einer Gemeinde. Es braucht Ämter, haben wir gesagt, es braucht auch Verantwortlichkeiten, man darf sich auch einfügen. Heute leben wir in der grenzenlosen Freiheit, es kann nicht gut gehen. Wir brauchen gewisse Regeln, wir brauchen Formen, wir brauchen Ordnungen. Ich finde es gut, dass der Paulus schon davon schreibt, und es war damals in der Gemeinde von Thessalonich eine Not. Eine Not? Dass es Leute gab, die sich nicht unterordnen konnten, die sich nicht einordnen konnten, die alles bloß vom Gefühl her gesehen haben, die sich nicht allen öffnen konnten. Habt sie umso lieber um ihres Werkes willen. Ich freue mich immer wieder so, wenn sie das machen und auch tun können. Ich bin immer wieder so überwältigt gewesen, noch am Himmelfahrtstag, wie weit sie auch diese Missionskräfte, die da von ganz verschiedenen Orten kommen, mit hineinnehmen in ihre Liebe, so was Tolles. Und wie sie das mittragen, wie man das auch spürt, durch viel, viel Liebe, da beschenkt uns Gott, den wir da mittragen dürfen und Menschen um ihres Werkes willen lieben. Jetzt der nächste Punkt, der Frieden. Der Friede ist ein ganz wichtiges Gut. Frieden untereinander. Dieses Jahr, die Jahreslosung, er ist unser Friede. Wir leben in einer Zeit, in der der Friede nicht möglich ist. Wer hätte das gedacht, dass wir in solche Auseinandersetzungen hineinwachsen? Ich hätte Sie am Anfang des Jahres nicht geglaubt, wenn Ihnen einer gesagt hätte, Sie werden im ersten halben Jahr erleben in Afrika, dass 500.000 Menschen totgeschlagen werden und die UNO schweigt und die Welt schweigt. Wir leben in einer Welt, in der der Teufel regiert, in der der Unfriede da ist. Und wenn Sie das einmal in Afrika, in Ruanda überhaupt zur Kenntnis nehmen, kein Afrikaner ist in der Lage, den Unterschied zwischen Hutu und Tutsi zu erkennen. Es gibt gar keinen Unterschied. Wenn Sie mir sagen, die sehen verschieden aus, Hutu und Tutsi, das ist nur eine soziale Schichtung. Das ist wie ein Reicher und ein Armer. Hutu und Tutsi sind keine Volksstämme. Wenn das eine rassische Spannung wäre, wäre das ganz einfach. Dann kann man sagen, gut, das gab es schon immer. Das ist so unerklärlich und so rätselhaft, was dort abläuft in dieser Welt. Ich habe es Ihnen ja am Anfang des Ausbruchs dieses Konflikts gesagt, wie es der frühere deutsche Botschafterin Bujumbura gesagt hat, eine halbe Stunde vorher weiß es niemand, wenn es kommt. Und es sind unheimlich dunkle Mächte. Und 30 Minuten später sind 40.000 Menschen tot. Was da abläuft, versteht niemand. Wir leben in einer Welt, in der grauenhafte Dinge geschehen. Und auch in unserem deutschen Volk sind in diesem Jahrhundert grauenhafte Dinge geschehen, die wir nicht verstehen. Und da passieren furchtbare Dinge, wie Familien zerfallen, wie Ehen zerbrechen, wie Kinder sich auflehnen gegen ihre Eltern. Wir leben in einer unheimlichen Zeit. Wir haben äußerlich Frieden in unserem Volk, aber wir dürfen nicht überrascht sein, wenn wir auch in den Unfrieden hineingerissen werden. Und wir erleben leider auch, wie wir keinen Frieden haben können, auch etwa in einer Kirche, wenn die Ehre Jesu mit Füßen getreten wird. Da will ich nicht dabei sitzen und Ja und Amen dazu sagen. Wenn die Bibel zerflettert wird, dann haben wir auch keinen Frieden. Ist der Friede dahin? Deshalb ist es so wichtig, dass wir den Frieden dort bewahren, wo er sein kann. Und dort, wo man eins ist in Jesus, müssen wir ganz arg aufpassen, dass man den Frieden bewahrt, weil der Friede nie oft an Kleinigkeiten zerbricht. Und da bitte ich Sie jetzt, auch in Ihren Familien achten Sie drauf, dass Sie nicht wegen materieller Dinge, und wenn es Millionen sind bei der Erbauseinandersetzung, der Frieden zerbrechen lassen. Dass Sie nicht der Frieden zerbrechen lassen, eine paar Ordnungsfrage. Wie oft zerfällt da etwas bei den Kindern, weil sie vielleicht nicht richtig dies und jenes machen. Dass man großzügig sein können. Ich bin Ihnen so wunderbar dankbar, dass wir in dieser Gemeinde Frieden haben, dass Gott uns in Frieden hat, das ist seine Wunderkraft, denn es kann so leicht sein zwischen zwei Menschen, sie nehmen irgendeine, ich habe da eine flapsige Bemerkung gemacht, sie nehmen das übel und auf einmal zerbricht da was und da kommt ein Graben, eine Feindschaft, es kann ja so leicht passieren, es kann über Nacht passieren, wegen irgendwas vielleicht, der hat mich nicht gegrüßt oder hat er irgendwas falsch gemacht oder hat mich da beleidigt oder sowas und so. Und der Frieden ist weg. Das ist so furchtbar, wenn der Frieden, den kann man nicht mehr zurückholen. Wenn der Frieden zerbrochen ist, der Friede ist die erste Voraussetzung, auch unter den gläubigen Gemeinden, dass wir untereinander Frieden haben in der Liebe und wollen danken, dass wir Frieden haben, dem Frieden nachjagen. Etwa mit den jungen Leuten, mit den verschiedenen Gruppen, mit den Empfindlichkeiten, es gibt im Moment gar kein Minenfeld, aber es kann der Teufel so schnell machen, dass da irgendwo Gefahrenzone ist, dass da um Kunst fragen oder um irgendwas eine Spannung wird. Mal erlebt in einer Gemeinde, da haben sie Kirche renoviert und da war so ein herrliches Bild drin, Bergpredigt in Schwarzwälder Trachten, also Bollehüte, wunderschön, und da eine wollte das Bild raus und der andere wollte drin lassen in Kirche. Ich meine, so eine ganze Gemeinde ist hier drüber zerbrochen. Eine läppische Kunstfrage, ob das Kirchenbild vom letzten Jahrhundert drin bleibt oder nicht. Und das ist so eine Gefahr, dass man, da müssen wir so aufpassen. Und ich sage ja, es ist gar kein aktueller Bezug bei uns, aber es ist die Mahnung so wichtig. Ich kann in vielem Unfrieden der Welt gar keinen Frieden stiften. Die Idee, als ob ich Frieden machen könnte, probiere es doch. In Ihrer Verwandtschaft gibt es viel zerbrochene Friedensverhältnisse. Da können Sie alles probieren. Wenn der Frieden nicht mehr da ist, den kriegen Sie gar nicht her. Da muss der Friedensstifter Jesus erst wieder Herzen bekehren. Es kann kein Mensch kann zerbrochene Beziehungen aufmachen. Wie soll das überhaupt wieder gehen, da in Mostar und in Sarajevo? Ich kann mir nicht vorstellen, wenn all die Opfer da zu beklagen sind. In der Welt, in der so viel geschehen ist, wie soll da wieder Frieden wachsen? Aber deshalb ist so wichtig, dass man den Frieden dort bewahrt, wo er gelebt werden kann. Und das ist mir auch immer wieder so wichtig, unter allen, die Jesus dienen wollen, in der Jesusgemeinde, egal ob die nun Baptist oder heilsam ist, sucht dort den Frieden, dass man sich dort versteht und dass nicht über unwesentlichen Fragen der Friede und der Einheit der Gemeinde Jesu zerbrochen wird. Ich darf nochmal sagen, wenn einer das Wort Gottes lästert oder Jesus lästert, dann ist gar keine Verbindung mehr da. Da ist der Friede zerbrochen. Es geht um die Gemeinde, die glaubt. Jetzt kommt, wir ermahnen euch ab. Das Wort Ermahnung spielt ja bei uns eine kleine Rolle. Es gehört aber dazu her und wir sollten einander auch diesen Dienst tun. Ich darf Ihnen einen kleinen Tipp geben. Das Ermahnen fällt uns deshalb besonders schwer und tut so weh, wenn wir es vor anderen tun. Wir sollten es immer unter vier Augen tun. Ermahnen nie vor anderen. Denn da tut uns es weh, wenn man vor anderen das Gesicht verliert. Ich habe schon Christen erlebt, die haben das super gemacht. Ich denke an einen, Da haben wir gesagt, du hättest nachher noch einen Moment Zeit. Und dann hat er gewartet, bis wir in seinem Auto gesessen sind. Ich wollte sagen, du hast vorhin was gesagt und es war nicht richtig. Ich wollte es aber nicht vor der anderen sagen. Unheimlich dankbar. Da war er nicht blamiert vor der anderen. Er hat mich ermahnt, aber hat so gütig gemacht. Und da kann man immer wieder viel lernen, wie kann ich einen ermahnen. Und wichtig ist nur, dass wir einander auf Fehler aufmerksam machen. Wie ermahnen wir einander, aber so, dass der andere es verstehen kann. Sie haben ja auch sicher Probleme mit Mitchristen, wo sie sagen, das muss ich dir einmal sagen. Wie die sich benimmt, das ist nicht dem Geist Gottes entsprechend. Aber wie sage ich es? Mit Psalmen und lieblichen Liedern, sagt der Paulus, soll man einander ermahnen. Das war schön, wenn man es einander so geschickt sagen kann, in einer guten Form. Weist die Unordentlichen zurecht. Was sind die Unordentlichen? Also in unserer Zeit ist natürlich die Ordnung als das Allerschlimmste verpönt, wenn Sie so in die Welt hineingucken. Die Ordnung, das ist das Allerschlimmste, was es gibt. Law and Order, das ist so das Schlimmste, was man heute sagen kann, in unserer neuen Kultur, die wir haben. Und dann gibt's Chaosforscher. Die Chaosforscher haben gesagt, die schönste Ordnung wäre das Chaos. Das ist also Leute, die leben von der Anarchie, die sagen die Anarchie, Anarchisten, die sagen, alles Chaotische ist das Schönste. Biblisch ist es nicht und sie werden merken, dass auch in der Schöpfung alles einen Ordnung hat. Ich habe in Biologie immer als Kind viel Freude gehabt, bis mir der Lehrer die Freude vertrieben habe. Ich habe da als Kind angefangen, so richtig einmal so Pflanze zu trocknen und Ei zu geben in ein Buch und dann habe ich die immer bestimmt, die Pflanze. Und habe da gemerkt, das ist Ordnung, das sind Familie, das sind bis in die Fische und bis hinein in die kleine Einzeller. Das kann man genau, das ist alles eine Ordnung. Doch toll. Und die Sonne ist auch nicht chaotisch, sondern das kann man vorausberechnen, bis auf Sekunde, wann die aufgeht und wann die untergeht. Das ist alles eine Ordnung bei Gott. Jeder Stern auf seiner Bahn ist nichts chaotisch. Wenn das aus der Bahn rausgeht, dann geht die Welt unter. Es ist eine Ordnung, die ist wunderbar und es ist keine, dann wird es immer schlecht gemacht, eine kleinbürgerliche Ordnung, da kommt die Kehrwucht dran. Aber ich fand das nicht schlecht, wie in unserer Wächterstraße noch gekehrt wurde. Gucken Sie mal heute Abend, wie es da aussieht. Da meinen Sie, es sei schon der Bronx in New York. Also allmählich, da sieht so chaotisch aus, da kommen Sie bald mit dem Bulldozer nicht mehr durch. Aber verstehen Sie, da wird immer so das schlecht gemacht und in der Zeitung, ich bin doch nicht ein kleinbürgerlicher Mensch, wir wollen auch nicht kleinkariert sein, so. So sauber sind meine Horror gar nicht gekämmt. Aber weiß die Unordentlichen, was ist denn gemeint? Da geht es natürlich um eine biblische Ordnung. Es gab eine große Versuchung in der Urgemeinde, die Arbeit zum Geldverdienen als etwas Unwichtiges anzusehen. Und es war dem Apostel sehr wichtig. Es gibt ja harte Worte in der Bibel. Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Das ist nicht das große Problem, das uns heute bedrückt mit der Arbeitslosigkeit. Sondern Sie wissen, was es schwierig ist, wenn Leute ihre Gaben nicht nutzen. Wo wir aber unsere jungen Leute immer ein bisschen Not haben. Wenn sie plötzlich ausflippen und nicht mehr reinfinden, das ist wichtig. Die jungen Leute müssen auch in eine Lebensordnung hineinfinden, wo sie ihre Gaben entdecken, wo sie mit ihren Pfunden wuchern. Das ist gemeint. Weiß die Unordentlichen zurecht. Man kann das Leben nicht, wie heißt beim Lenau, vergeigen und von den Zigeunern in dem Lied, wo man so ganz einfach verspielt das Leben. Das war zeitlang auch so Lebenslust. Nein, man muss sein Leben nutzen, man muss die Zeit nutzen, weiß die Unordentlichen so recht. Ich habe Verantwortung mit meiner Lebenskraft, mit meiner Gesundheit, mit meiner Zeiteinteilung, mein Leben zu ordnen. Und das ist für Christen eine wichtige Aufgabe, ordentlich zu leben, nach einer Ordnung Gottes mein Leben zu gestalten und es darzubringen. Tröste die Kleinmütigen, was ist da gemeint? Tröste die Kleinmütigen. Es gibt so viele in der Gemeinde, die sind mutlos. Die haben besonders viel vielleicht schon mitgemacht und die soll man aufrichten. Das ist was ganz Wunderbares, wenn sie sagen, ich habe 2, 3 die darf ich immer wieder ermutigen. Trost heißt ja ermutigen. Vielleicht sind es Trauernde, vielleicht sind es Leute, die halb krank sind, vielleicht sind es Schwermütige und belastet, tröstet die Kleinmütigen. Gehört genauso dazu. Der eine braucht eine Zurechtweisung, wo ich dem sage, nutze deine Gaben, schaff doch was, ist doch auch mal was Schönes, wenn man was tut im Leben. Unsere jungen Leute lechzen danach, heute sich auch mal wieder zu bewähren. Man hat zu viel ihnen abgenommen. Unsere jungen Leute, die fahren auch mal, die tun auch mal gerne Nacht durcharbeiten. Wissen Sie das? Darf man ja ruhig auch mal sagen, komm, wir schaffen was miteinander. Und dann sind wir am nächsten Morgen stolz, wenn was gelungen ist. Das weiß die Unordentlichen zurecht, aber dann auch wieder, hab Barmherzigkeit mit den Kleinmütigen. Die sagen, ich kann nichts, ich bringe nichts hin, bei mir misslingt alles. Tröste sie. Gib ihnen Raum, wo sie mitmachen können. Und in der Gemeinde soll ein Raum sein, wo jeder seinen Platz hat. Deshalb ist die Gemeinde keine Demonstration von lauter Könnern, sondern es ist ein Raum, wo man Rücksicht nimmt und jeden liebt und jeden aufnimmt und dem Kleinmütigen auch Mut macht. Und das ist so wichtig, das kann man sicher nicht pauschal für alle machen, das kann man nur im privaten Gespräch machen. Und ich freue mich immer wieder, wenn man solche Kleinmütige mittragen kann und ihnen hilft, den Schritt zu bewähren, dass man anruft und sagt, wie war der Tag, wie ist das gegangen bei der Prüfung, hast du geschafft, hast Mut für morgen, ich will an dich denken und für dich beten. Tragt die Schwachen, was sind schwache Leute, die immer angefochten sind im Glauben. Das ist ja auch schwer, dass so viele immer wieder an ihrer Schuld leiden. Obwohl man schon viermal ihnen gesagt hat, fünfmal, dass die Vergebung alles tut, kommen sie wieder. Tragt die Schwachen. Auch die keinen Mut haben. Seid geduldig gegen jedermann. Das sind die ganz großen Glaubenswerke, gell? Da steht nicht jetzt da, geht nach Übersee und missioniert, sondern bewährt euch dort. Seht dieser, ich sage, da tun Sie was ganz Großes, denken Sie nie das, was unwichtig ist. Wenn Sie das tun, sind Sie ein ganz wichtiger Christ im Dienst des Apostels. Tröste, seid geduldig gegen jedermann. Hab Geduld, da hat's Leute um dich her, die brauchen bloß deine Nachsicht, deine Hilfe. Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte. Ja, was ist da gemeint? Das steckt so tief in mir drin, dass ich schon nicht mal drüber nachdenke. Das kommt automatisch. Wenn mir einer auf die Zehen tritt, jetzt übertragen, mich ärgert, so, merkt sie gleich. Bei mir geht es ganz schnell, in der relativ kurzen Leitung an der Stelle. Mit der Reaktion und der Rache. Und dann platze ich. Und das darf ein Christ nicht. Sondern immer wenn diese Situation kommt, dann soll ich so handeln, wie Jesus mir gehandelt hat. Helmut Thielig hat es ja toll in seiner Auslegung der Bergpredigt beschrieben. Er hat gesagt, wir sind Menschen, die aufs Echo reagieren. Sie wissen doch, was Echo ist. Wenn Sie im Gebirgstal rufen, oh! Und dann plötzlich kommt da, oh, kommt da hinten zurück aus dem Tal. Kommt das Echo zurück, nicht? Und jetzt sind die Israelreisen, da bin ich ganz erschrocken. Ja? Und denk mal, der Bus fährt ab. Und da kommt das Echo zurück, und genauso kommt bei uns kaum, schreit uns einer an, schrei ich zurück. Einer tut mir so unrecht, dem werde ich es aber heimzahlen. Und da hat der Thielige so schön gesagt, in unserem Leben soll das Echo auf das, was Jesus uns getan hat, stärker sein als das Echo vom, aber wir sind schon fertig, als das Echo vom Unrecht, was andere uns tun. Vergelte nichts Böses, jagt dem Guten nach untereinander und gegen jedermann. Und jetzt kommen ganz praktische Ratschläge. Seid, aufhören. Machen wir nächstes Mal. Gute, richtig. Sonst wird so runterkleppert, das ist richtig. Meine Frau hat doch gescheit. Jetzt, hast du noch ein Lied?